diese Gesetzesreform, die Alfredo Rocco durchgeführt hat, waren zum einen dieser Wandel zum korporativistischen Staat, aber eben auch diese rassistische Transformation, die eben wirklich im Sinne Mussolinis war, den faschistischen Menschen schaffen zu wollen. Italiener sollten Faschisten sein. Italiener gleich Faschist. Das war sein Ziel.
In dieser Folge von Geschichte Europas schildert der Italien-Experte Dr. René Mörle, wie Benito Mussolini nach dem sogenannten Marsch auf Rom seine faschistische Herrschaft etablierte. Das Interview über die Ereignisse vor und bis zur Machtübernahme Mussolinis, das ich ebenfalls mit Dr. Mörle geführt habe, findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und dort findet ihr auch Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über Kommentare und E-Mails mit Feedback sowie über eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Meine Einstiegsfrage an Herrn Mörle war gewesen, inwiefern man die Vorgänge in Italien mit der Machtergreifung Hitlers vergleichen könnte. Die Antwort darauf und viele andere Aspekte zum Abbau der italienischen Demokratie in den 1920ern und 30ern hört ihr in dieser Aufnahme aus dem März 2024. Und dabei wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse.
Bevor ich die Frage direkt beantworte, mache ich natürlich noch einen kleinen Umweg. Und der zielt darauf ab, festzustellen, dass die Vergleichbarkeit mit Deutschland und Italien hing, insofern als dass sie oft anachronistisch ist. Also ich erinnere immer gerne daran, dass der italienische Faschismus schon 1922 an die Regierungsgewalt kam und das in Deutschland natürlich bekanntermaßen erst 11 Jahre später passierte. Insofern sind diese retrospektiven Vergleiche nicht so sinnvoll, denn das System in Italien entwickelt sich, und das werden wir gleich noch näher besprechen, auch in Richtung eines totalitären Regimes. Und institutionell ist alles, auch systemisch, teils auch biologisch, was dort aufgebaut wird, Vorlage für den späteren Nationalsozialismus. Insofern kann man Ihre Frage jetzt auch greifen und sagen, ist das, was im Deutschen Reich passiert ist, zuvor auch schon im faschistischen bzw. angehenden faschistischen Italien passiert? Und da ist die Feststellung, dass eben nach dem Ersten Weltkrieg in Italien das eben hoch verschuldet war, einen großen Blutzoll, also was das Leben der eigenen Soldaten angeht, zahlt hat und eben innerhalb der Bevölkerung sozusagen missmutige Stimmung darüber herrscht, dass man als Kriegssieger nicht entlohnt wurde von der Entente, nicht ausreichend entlohnt wurde von der Entente, wie das zuvor in den Londoner Verträgen 1950 festgelegt wurde. Vor allen Dingen aber der wirtschaftliche Faktor spielt hier mit rein. Das heißt, politisch gesehen haben es die Regierungen schwer zu regieren. Das sind vor allen Dingen liberale, also konservative Regierungen. Und die wechseln schnell und häufig. Es gibt also wenig Stabilität. Und man kann dann innerhalb dieser Zeit, in der der Faschismus und auch Mussolini bekannt werden, also man kann für die Wahlen 1919 feststellen, dass der Faschismus überhaupt keine Rolle gespielt hat und im Mai 1921 auch nicht. Und Mussolini zum Beispiel es in seinem Sitz, Hauptsitz Mailand, geschafft hat, gerade mal 200.000 Stimmen zu generieren. Also das ist verschwindend gering. Die Faschisten spielten mit nur 48 Parlamentariern, also quasi gar keine Rolle. Und das ist schon eine Steigerung zu 1919, wo Mussolini in Mailand nur 5.000 Stimmen erhielt. Also das ist schon eine erhebliche Steigerung. Aber man sieht, dass sozusagen 1919 den Beginn der Faschismus noch nicht bekannt ist, 1922 auf einmal absolut ein Faktor spielt. Das hat auch mit den dann rasant steigenden Mitgliedszahlen zu tun. Und man kann feststellen, dass der Mann der Straße, Mussolini, der Sozialist war und dann innerhalb des PSI, also der Sozialistischen Partei Italiens, auch gerade ja als Redner bekannt war, weil er präsent war, ja dann sozusagen mit der Entscheidung der Sozialisten der Italienischen im Gegensatz zur deutschen SPD nicht in den Krieg einzusteigen, spaltete Mussolini die Partei, weil er als linker Nationalist, also ein Novum, eben für den Kriegseintritt war. Und die Anhängerschaft, die er mitnehmen konnte, die war nicht, also in Zahlen zu definieren, aber gering, auch weil nach dem Ersten Weltkrieg sich die Situation neuerlich geändert hat. Das heißt, der Zuspruch und die Anhängerschaft Mussolinis wechselte bis zu seinem Regierungsantritt 1922 auf die Ausrichtung der Gruppierung, die er mitunter nur begleitete, mitunter auch anführte. Und die Mitgliederzahlen dieses Fascho, auf den Begriff können wir vielleicht noch kommen, die stiegen dann, wie gesagt, nach Kriegsende rasant an. Und das ist auch sozusagen der Moment, in dem diese Orientierung nach rechts stattfindet. Also linke Nationalisten waren neu, also politisch gesehen waren sie noch schwer einzuordnen. Und deswegen war dieser geringe Zuspruch am Anfang, aber von 1919 900 zahlenden Mitgliedern auf Ende 1920 20.000 Mitglieder, wie ich es gerade auch schon kurz angerissen habe, ist natürlich schon eine erhebliche Steigerung, aber für einen Regierungsantritt und nationale Bekanntheit noch viel zu wenig. Und Ende April 1921 waren es schon 190.000 Mitglieder und bis Ende 1921 sogar schon 220.000 Mitglieder. Das heißt, der Faschismus erlebt tatsächlich auch durch Mussolini an Gewicht und auch innerhalb der Politik fällt das auf. 1922, also als es um die Regierungsbildung geht, verzeichnet der Faschismus 250.000 Mitglieder, also überwiegend ehemalige Frontkämpfer, zum großen Teil eben auch Arditi, diese Elite-Soldaten, und 25% dieser Anhänger sind unter 21 und davon wiederum fast 40%, also Arbeiter und Studenten. Also das ist eine relativ bemerkenswerte Zahl, gerade auch was die Studierenden anbelangt. Und ja, dieser Zuspruch, den die Faschisten da generieren, bleibt, wie gesagt, auch in der Führung, der politischen Führung Italiens nicht unbemerkt. Also Luigi Facta als Ministerpräsident hatte sozusagen auch öffentlich bekannt gegeben im Februar 22, dass er also nichts gegen eine Koalition mit den Faschisten einzuwenden hätte, also sich das durchaus vorstellen könnte. Und auch innerhalb der Königsfamilie, also war die Königin selbst als ja zumindest Person, die den Faschisten nicht abgeneigt gegenüberstand, bekannt. Und das Gleiche gilt für den Fürsten von Aosta, der eben bekennender Faschist war. Und ja, letztlich ging es ja dann auch um die Regierung Facta, die dann abgetreten ist. Und Vittorio Emanuele hat dann eben den profaschistischen Antonio Salandra zum Ministerpräsidenten berufen. Und da kann man dann tatsächlich gewisse Parallelen zu den Steigbügelhaltern im Deutschen Reich ziehen. Jedenfalls ist der König mehr oder minder überredet worden oder nachgiebig geworden und hat eben leichtfertig die Regierung an Mussolini gegeben, wohl auch in dem Glauben, dass dieser ja vielleicht einzurahmen oder zu bändigen wäre, aber eben auch, weil er als gewisser Hoffnungsträger mit einem Rückhalt in weiten Teilen der Gesellschaft sozusagen ein neues politisches Modell anbot, das nicht greifbar war und auch deswegen so viele Personen begeisterte. Man sagt ja heute immer noch Catch-all-Party im Englischen zu ähnlichen faschistischen Gruppierungen, die eben auch von ihrer Führungsriege her oft opportunistisch ausgelegt sind, populistisch sind, versuchen also weite Teile der Gesellschaft einzuspannen, um eben Macht generieren zu können durch eine große Anzahl an Stimmen. Und wie gesagt, dieser Stimmenzuwachs in Italien in kurzer Zeit für Mussolini artikuliert das auch. Ja, und deswegen kann man durchaus also Parallelen ziehen, aber dann von 1922 beginnend auch 1933 schauend.
Was sind denn nun die ersten Maßnahmen dieser neuen italienischen Regierung?
Ja, also Mussolini ist natürlich daran interessiert, seine Regierung direkt zu stabilisieren. Also er kriegt ja vom König den Regierungsauftrag, also es ist ja noch, hat ja noch keine Wahl stattgefunden, und er lässt sich sozusagen vom Parlament zusichern, dass er ein Jahr mit Verordnungen regieren kann, also dass er sozusagen eine verfassungsmäßige Vollmacht erhält. Und zwar, also wenn man das als Angebot verstehen will, räumt er ein, im Gegenzug eben das Parlament nicht aufzulösen. Und wie gesagt, aufgrund der unsteten Zustände, die bei den Regierungen vorher geherrscht haben, also wo Mehrheiten schwer zu generieren waren, ist ihm diese Zustimmung erteilt worden. Und eine der ersten Maßnahmen, also die für den frühen Faschismus noch typisch sind und auch für den ehemaligen Sozialisten Mussolini, ist eben tatsächlich zu versuchen, also auch die Situation innerhalb des Landes zu beruhigen. Also wir haben zuletzt schon über dieses Biennio Rosso gesprochen, also über diese zwei roten Jahre 1919-20, in denen eben die italienischen Sozialisten das Land mehr oder minder ja lahmgelegt haben mit über 1600 Streiks. Und es ging natürlich nicht nur um die Lage der Arbeiter und um Gehälter und Arbeitssicherheit und eben eine Stabilisierung der Verhältnisse, sondern es ging auch um diesen ideologischen Kampf. Die Sozialdemokraten waren auch der Kommunistischen Internationalen beigetreten, also die italienische Kommunistische Partei, der PCI, spaltet sich ja erst 1921 von der PSI, also den Sozialdemokraten, ab oder den Sozialisten ab. Und diese Ausrichtung, diese ideologische, wurde auch von Lenin begrüßt. Und die Sozialdemokraten hatten dann auf einmal auch innerhalb des Gewerkschaftsbundes einen enormen Zulauf mit fast 2 Millionen Mitgliedern. Und die suchten die direkte Konfrontation eben mit der Regierung. Und wie gesagt, die vielen Streiks und Arbeitsstunden und lahmgelegte Fabriken waren natürlich für die Wirtschaft und insgesamt kein Plus und demnach auch für den Rest der Bevölkerung ein Malus. Und Mussolini war unter seinem neuen Finanzminister Alberto Di Stefano 1922, also auch ein Faschist, natürlich darauf ausgelegt, den Haushalt möglichst schnell auszugleichen. Und das ist durch starke Kürzungen, insbesondere im öffentlichen Dienst, tatsächlich auch in kurzer Zeit gelungen. Die Arbeitsproteste halbierten sich auf unter 300 innerhalb des ersten Jahres. Und Mussolini also spielte sozusagen im Rahmen der Spielregeln des italienischen Parlamentarismus. Das sieht man auch an der Zusammensetzung seines Kabinetts, das eben nur 3 Faschisten aufwies, aber eben andere Parteien mit einbezog. Also 2 Abgeordnete des PPI und der Liberalen, also 3, und ein Sozialdemokrat, ein Vertreter der Nationalen Partei, 2 Militärs und eben diesen führenden Philosoph Italiens, Giovanni Gentile, der dann auch Erziehungsminister wurde und ganz erheblich die faschistische Ideologie mitprägte und eben da ansetzte, wo es für diese zukünftige Bewegung wichtig war, nämlich bei der Jugend. Und ansonsten kann man sagen, dass also dieser Flügel innerhalb der faschistischen Bewegung, der auf eine Revolution gesetzt hatte, auf einen Umsturz, also sozusagen das Gegenstück zu den Sozialisten. Und dafür waren ja dann auch diese 2 schwarzen Jahre als Antwort der Faschisten kennzeichnend, also die Jahre 1921-22, in denen es eben fast 460 tote Faschisten gab und wahrscheinlich doppelt so viele, mindestens doppelt so viele Sozialisten, also in diesen Jahren, in denen Gewalt doch einen erheblichen Faktor spielte und die jetzt auf einmal mit Mussolinis Regierungsantritt in den Hintergrund gerückt war. Das war für diesen Radikalflügel der Faschisten eine Täuschung. Es wurde Druck auf Mussolini ausgeübt. Wie gesagt, wir haben eine sehr heterogene Bewegung, vor allen Dingen auch durch die lokalen faschistischen Führer, die mehr oder minder autonom und als politisches Eigengewicht da partizipierten und eine wichtige Rolle spielten. Diese Unzufriedenheit wurde Mussolini klar kommuniziert. Und er versucht jetzt parallel eben zu diesem, sagen wir mal, Versuch, die nationale Lage zu beruhigen, auch die eigene Partei in den Griff zu bekommen. Und das tat er, indem er ein eigenes Staatsorgan gründete, nämlich den faschistischen Großrat, der am Anfang ja eigentlich noch keine staatstragende Rolle spielte, aber bis 1928, also bis zum Ausbau des totalitären Staates oder der Diktatur, dann wirklich zum entscheidenden, einzigen Exekutivorgan mit verfassungsgebender Kompetenz wurde. Also auch da sieht man die Idee, ich gründe einen Großrat, um mich als Chef der faschistischen Bewegung zu etablieren und eine Hierarchie zu etablieren und manifestieren, die eben auch die faschistischen Lokalführer einbezieht und die dann vielleicht auch nutzen kann, um die unter Kontrolle zu bekommen. Wie baut Mussolini dann sukzessive aus in Richtung eines Organs, dem er vorsitzt, dessen Mitglieder er beruft und bestimmt und das im letzten Ende entscheidend für alle verfassungsgebenden Entscheidungen Italiens wird. Was er noch getan hat nach Regierungsantritt sind natürlich institutionelle Neuerungen. Also man kann sagen, dass also dieses parlamentarische System Mussolinis von 1922 bis 1925 mehr oder weniger mitgespielt, fortgesetzt wurde. Und dann kommen wir, denke ich, noch zur Matteotti-Krise, also dem Moment, in dem auch Mussolini sich entscheiden muss, auch mit dem Druck seiner eigenen radikaleren Mitglieder umzugehen. Und er dann diesen Weg ja der Totalisierung, den klaren Rechtsschwenk einschlägt, mitgeht und bis 28 dann eben auch als Regierungschef ja entscheidende Maßnahmen trifft, um das Staatssystem umzubauen. Wie gesagt, 1922 bis 1925 war er da noch zurückhaltender. Es gab neben dem faschistischen Großrat als eine Neuerung auch eine Art Propagandaministerium. Das hieß damals noch Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio. Und das hat dann 1925, 34 und 35 auch noch dreimal seinen Namen gewechselt, bis es dann letztlich also Propagandaministerium hieß. Und das war von Anfang an eben darauf ausgerichtet, einerseits Mussolini als faschistischen Protagonist, als Politiker eines neuen politischen Weges darzustellen, aber vor allen Dingen um die Presse, also die Stampa zu kontrollieren. Und da wurde noch nicht in dem Maße wie dann ab der Matteotti-Krise mit Zensur gearbeitet, aber doch schon Druck ausgeübt. Also hier und da war Gewalt als Grundlage des Systems weiterhin in der Öffentlichkeit präsent, nicht mehr so wie in diesen zwei schwarzen Jahren, aber durchaus gewalttätig, durchaus auch mit Toten. Und man kann das dann auch bei der Wahl 1924, die ja dann auch entscheidend wird, nochmal sehen, dass eben faschistische Squadre, also diese Kampfeinheiten, dann in den Wahllokalen, vor den Wahllokalen präsent waren und wirklich Druck ausgeübt haben, Menschen gezwungen, ihre Kreuzchen an der richtigen Stelle zu setzen oder eben gar verhindert haben, dass Gruppen zur Wahl gehen. Also da spielt Gewalt immer eine Rolle und Gleiches galt eben auch für ja, entscheidende Presseorgane, insbesondere auch der Sozialisten. Da gab es eben auch mit diesem Umschwung nach rechts Angriffe auf Verlagshäuser, auf den Avanti der Linken, der einfach klar gemacht hat, dass sozusagen Propagandahoheit für Mussolini von Anfang an entscheidend war. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, weil er als, wie ich in der ersten Folge schon mal noch hingewiesen habe, weil er als Journalist einfach auch ein natürliches Interesse hatte, sozusagen Einfluss nehmen zu können durch Artikel, aber dann eben auch durch die Leitung des Avanti in dieser sozialistischen Sprachrohres Einfluss auf eine größere und damit eben auch linke Leserschaft nehmen zu können. Und nachdem er aus dem PSI ausgeschieden ist, hat er ja seine eigene Zeitung gegründet, Popolo Italia, und das Organ bestand vor. Und sozusagen mit dem Antritt als Ministerpräsident war Mussolini von Anfang an klar, dass die Beeinflussung eines Teils der italienischen Öffentlichkeit natürlich zentraler Faktor für seine politische Macht war. Also institutionell würde ich sagen, 1922 hat es diesen Großrat gegründet, der dann ganz zentral für seine weitere Politik und die Implementierung der faschistischen Ideologie innerhalb des Staates und eben auch der Symbiose, die dann mit dem Staat eingegangen wurde, entscheidend und eben auch dieses Propagandaministerium. Was er noch gemacht hat, war wiederum ein Zeichen auch zu versuchen, die Faschisten unter Kontrolle zu bekommen, dass er die Squadre offiziell in eine Miliz umbenannte. Und das hatte auch also was mit offiziellen Rang und Anerkennung zu tun, aber eben auch mit besserer Kontrolle. Das heißt, es war Mussolinis Versuch, eben auch durch den Sozialaufstieg, den nicht nur er als Ministerpräsident erfahren hat, sondern den jetzt auch die faschistischen Parlamentarier und im weiteren Zuge eben große Teile der faschistischen Bewegung erfahren sollten. Diese Erfahrung wollte er weitergeben. Also offizielle Militärringe, offizieller Staatssold, das waren Faktoren, die auch diese Squadre, diese Kämpfer und auch ja, diese Straßenkämpfer, die oft ja auch den unteren Milieus, sozialen Milieus stammten, einzubinden und vielleicht so auch zu zähmen. Ja, und entscheidend war dann diese Wahl 1924, wo Mussolini sich auf einer sehr breiten Koalition von Anfang an versichern wollte, dass er diesen Zuspruch, den er in diesen Jahren 22, 23 erhalten hat, auch gerade durch diese wirtschaftliche Beruhigung nutzen kann, um in ja, freien Wahlen bestätigt zu werden. Und diese große Koalition, die Listone, wie das auf Italienisch heißt, die bricht auch dafür, dass das konservativ-nationale Spektrum innerhalb des italienischen politischen Systems größtenteils bereit war, mit ihm zu koalieren, mit ihm mitzugehen, auf der Welle der Popularität mitzuschwimmen. Bei dieser Wahl 1924 erreichte die faschistische Listone, die eben nicht aus Parteien, die mit Mussolini hier koalierten, bestand, sondern aus einzelnen Parlamentariern der verschiedenen Parteien. Mussolini hatte klargemacht, dass die faschistische Partei keine Koalition eingeht, aber alle willkommen seien, die eben an dieser Lista Nazionale partizipieren wollen. Und wie gesagt, diese Listone erreichte dann 4,3 Millionen Stimmen. Das waren 60,1% und 355 Mandate von 535 möglichen Parlamentssitzen. Und zusätzlich, um den Splitterparteien noch Plätze abzuringen und eben aus einer gewissen Siegesgewissheit heraus, hatten die Faschisten noch eine zweite Liste etabliert, die sogenannte Lista Nazionale Bis, das heißt auf Italienisch also Bis-Zugabe, und die errang 347.000 Stimmen, das waren nochmal 4,8% beziehungsweise 19 Sitze, so dass die Faschisten bei der Wahl 1924 374 Sitze von 535 besetzten und damit eben auch die absolute Mehrheit innehatten. Und trotzdem hat Mussolini noch versucht, durch dieses ja bis heute sehr bekannte Acerbo-Gesetz Plan B, also eine Rückversicherung mit einzubauen, falls eben diese Listone nicht gewinnen sollte, dass man trotzdem irgendwie an die Macht kommt. Und das war eben ein Gesetzesentwurf von einem faschistischen Abgeordneten, Acerbo, der vorsah, dass die Koalition oder ja Parteienkonstellation, die 25% der Stimmen innerhalb dieser Wahlergebnisse erlangen sollte, dann eben die absolute Mehrheit im Parlament übertragen bekommen wollte. Und Acerbo ist dann auch im Laufe seiner weiteren Karriere von Mussolini oft bedacht worden. Also er ist auch Mitglied des Großrats geworden, Unterstaatssekretär, war Parlamentarier 26 bis 29, Vizepräsident der Abgeordnetenkammer. Und dann gab es ja auch gar keine freien Wahlen mehr in diesem Zug, und auch die Abgeordnetenkammer ist ja sukzessive neutralisiert worden. Und ja, Mussolini war dann sozusagen 24, 25 vor die Entscheidung gestellt, diesem radikalen Flügel seiner Anhängerschaft nachzugeben. Also es ging konkret darum, dass eben nach der Wahl der Oppositionsführer Giacomo Matteotti im Parlament eine Rede gehalten hat, die eben ganz klar ausdrückte, dass die Wahl mit Druck nur zu diesem Ergebnis gekommen sei, dass bereits das Acerbo-Gesetz inakzeptabel sei und eben die Faschisten als auch ideologischer Gegner eben auf Gewalt basierend nicht ins Parlament gehörten. Und daraufhin verließ ja auch das Parlament.
Matteotti wurde am 10. Juni 1924 ermordet und dann einen Monat später, Mitte August, tot aufgefunden. Und der Aufruhr war groß und der Druck auf Mussolini wuchs.
Und im Januar 1925 musste Mussolini dann zu dem gefundenen Leichnam Matteottis Stellung beziehen und hatte halt das lange ausgesessen. Und das führte auch dazu, dass die gesamte Opposition des Parlaments aus dem Parlament auszog, demonstrativ, und sich einen eigenen Verwaltungssitz suchte, um damit zu demonstrieren, dass eben dieses Parlament eigentlich nicht handlungsfähig sein dürfte. Und Mussolini versuchte da tatsächlich Brücken zu schlagen, um eben seinen bisher gefahrenen parlamentarisch angepassten Kurs fortsetzen zu können. Aber seine faschisten Führer der einzelnen Regionen taten sich zusammen und sprachen mal ihn vor und haben ihm wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt und ihm abgerungen, dass es Zeit wird, sich zu entscheiden, sich zu bekennen und dann eben auch diese gewünschte Revolution durchzuführen, sprich den parlamentarischen Weg zu verlassen und eben die Institution zu usurpieren, den Staat neu zu gestalten. Also so weitreichend waren die Vorschläge, stimmt nicht, aber es ging auf jeden Fall um diese Idee, dass jetzt die Zeit sei, den radikaleren Flügel zu Wort kommen zu lassen. Und Mussolini hat sich dann tatsächlich, wie gesagt, im Januar 25 ins Parlament gestellt und hat die Verantwortung für den Tod Matteottis übernommen. Hat natürlich auch klar zum Ausdruck gebracht, dass er selbst nichts Unrechtes getan hätte. Aber wenn der Faschismus sozusagen sich in eine verbrecherische Richtung entwickelt habe, wie man eben an dem Mord eines Oppositionsführers erkennen können sollte, dann sei das seine Verantwortung. Und dann löste er also konsequent auch das Parlament auf, übernahm nach eigenen Worten die volle Regierungsverantwortung und befahl eben der Polizei, alle subversiven Organisationen der Opposition zu zerschlagen. Und das war auch der Moment, in dem seine Miliz wieder aktiver wurde und Abgeordneten aller Parteien war eben der Zugang zum Parlament fortan verboten. Und es kam jetzt auch zu groß angelegten Zensurmaßnahmen. Die Freimaurerlogen wurden verboten. Also es ist sozusagen ein Klima der Unsicherheit geschaffen worden, in dem Gefahr von links für diese teils erfolgreiche, teils stabile Regierung zu drohen schien und sozusagen Antifaschisten wurden kaltgestellt, vor allem die sozialistische Gewerkschaft. Und per Verordnung war Mussolini seit 1925 eigentlich, also seit Dezember 25, nur noch dem König gegenüber verantwortlich. Und diese Wahl 24 war eigentlich die letzte unter Beteiligung anderer Parteien. Und jetzt ging eben diese Umstrukturierung des Staates 1928 ziemlich schnell voran. Also sein Justizminister Alfredo Rocco hat diverse Gesetzesreformen erlassen, die vor allen Dingen also diese Transformation zum korporativen Staat durchsetzt. Also das ist dieser berühmte dritte Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus, der Korporativismus, wo eben durch 12 in diesem Fall übergeordnete staatliche Syndikate eine nationale Gewerkschaftsstruktur etabliert wurde. Und das sollte eben zunächst mal die Kontrolle über die Wirtschaft garantieren. Also ist so ähnlich wie später dann auch im Nationalsozialismus. Werden eben diese Dachverbände, diese Dachgewerkschaften für die einzelnen Berufsstände gegründet. Denen sitzen natürlich dann immer Faschisten vor und die Mitglieder, also jeweiligen Arbeitnehmer, die in ihrem Berufsfeld weiter tätig sein wollen, werden sozusagen gezwungen, freiwillig diesen Gewerkschaften beizutreten und kaufen damit natürlich direkt das faschistische Staatssystem mit ein. Die sind also Teil dieses Apparates dann. Und Rocco erlässt aber gleichzeitig eben auch diverse Gesetze, die, und das ist für mich ganz zentral bei diesem Umbau des faschistischen Staates, die eben auch diese Rassenideologie des Faschismus sehr früh mit einbeziehen und eben auch in Gesetzesform gießen. Das ist auch so ein Punkt, der im Vergleich zum Dritten Reich oft verkannt wird, nämlich einerseits die Verwunderung darüber, dass es sowas wie Rassengesetz oder überhaupt eine Rassenideologie im faschistischen Italien gegeben habe. Und wenn man jetzt tatsächlich die direkte Ideologie NS mit dem Faschismus vergleicht, gibt es da auch klare Unterschiede. Also der Nationalsozialismus hatte als zentrale Säule einfach den Antisemitismus innerhalb seiner Ideologie festgeschrieben und Hitler stand für diesen Kurs. Und in Italien gab es diesen Antisemitismus erst später, aber er basierte sozusagen auf einer linearen Entwicklung des von Anfang an auch dem Faschismus inhärenten Rassismus. Und da muss man dann wiederum auch feststellen, wie gesagt, ab 1922 an der Regierungsgewalt, Mussolini ist schon wesentlich früher durch auch antisemitische Äußerungen aufmerksam geworden. Er hat auch in seinen Zeitungen antisemitische Stereotype in Verbindung mit rassistischen Komponenten, also rassenbiologischen Komponenten verwendet, also und hat eben dieses Finanzweltjudentum schon 1919 wirklich auch durch Artikel kritisiert. Und trotzdem gab es diese klare antisemitische Linie nicht als roten Faden vielleicht schon, aber nicht als zentrale Säule dieser ohnehin sehr schwammigen und auch schriftlich nicht festgehaltenen faschistischen Ideologie. Also das habe ich vorhin schon gesagt, Mussolini hat sich das offen gehalten, also dass er Opportunist war und eben viele Leute für seine Politik begeistern wollte. Und diese Politik war flexibel, die passte sich den Gegebenheiten an, was ihn als einer der wenigen sozusagen Faschisten auch wirklich permanent an der Macht hat bleiben lassen. Also für ihn war klar, feste Standpunkte bedeutet Angreifbarkeit und flexible Handhabung und Reaktion auf Politik bedeutet eben zeitgemäß sein und schnell reagieren zu können. Und das war letzten Endes auch der Erfolgskurs. Das heißt, Rassismus war für ihn immer ein Faktor. Das hat vor allen Dingen auch viel damit zu tun, dass nach dem Ende des Ersten Weltkrieges natürlich fast 500.000 Slowenen Teil Italiens wurden, nämlich dadurch, dass die Venezia Giulia und eben um Trieste herum Gebiete an Italien gefallen sind, die vorher Teil des Habsburger Reiches waren. Und das gleiche gilt für Südtirol, fast 200.000 Deutschen oder Deutschsprachigen, die dann Teil des italienischen Reiches wurde. Und besonders aber in dieser Grenzregion zum neuen jugoslawischen Staat griffen die Faschisten von Anfang an eben zu diesem Antislawismus als dem politischen Erfolgsmittel in der Region. Und tatsächlich war lange bevor Mussolini politisch an Macht Bedeutung erhalten hatte, der Faschismus in Triest und Region schon in Regierungsverantwortung. Und zwar auch richtungsweisend für die spätere nationale Entwicklung zusammen mit italienischen Nationalisten, also den liberalen Nationalisten, die da schon fest im Sattel saßen und eben auch antislawisch ausgerichtet waren, die jetzt auf einmal von slowenischen Eindringlingen sprachen, obwohl diese Slowenen da gleichberechtigt in der Bevölkerung und in dieser Region gewohnt hatten, wie die italienischsprachige Bevölkerungsmehrheit. Also das war auch während des Habsburger Reiches schon eine gleichzeitig multiethnische Bevölkerungskonstellation, die aber eben zugleich auch ein Versuchslabor für Rassismus, Radikalismus und vor allen Dingen radikalen Nationalismus war. Und die Faschisten füllten da sozusagen ein Sicherheitsvakuum, in dem sie eben mit eigenen Trupps die Straßen patrouillierten und Slowenen, Leute, die Slowenisch sprachen, slowenische Kulturvereine, slowenische Zeitungen angriffen mit Toten, Und das hat national für viel Aufsehen gesorgt. Und das Gleiche gelang ja dann auch D'Annunzio, der Gabriele D'Annunzio als Kriegsheld, vor allem als Dichter bekannt, 1919 dann eben im September von Triest aus, oder Ronquidigionari heißt es heute, vom Vorort aus Triest, nach Fiume übersetzte. Und das war eben ein Gebiet, das die Italiener nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nicht erhalten hatten. Sozusagen die Schwesterstadt von Triest, auch mit einer italienischsprachigen Mehrheit, 70 Kilometer weiter östlich im heutigen Kroatien. Rijeka heißt die Stadt heute. Und D'Annunzio hat diese Stadt eben für ein Jahr besetzt. Und zwar vor allen Dingen mit Arditi, also mit diesen italienischen Elitesoldaten des Ersten Weltkrieges in schwarzen Uniformen, mit Totenköpfen als Symbol auf dem Bewehr. Und aber auch schon mit Faschisten im Kader, also diese Gründung der faschistischen Bewegung durch Mussolini im März 1919 in Mailand hat dann dazu geführt, dass von da die rund 100 Beteiligten sozusagen in ihre Regionen zurückgingen und dort faschistische Zellen gründeten, überwiegend mit wenig Erfolg, im Norden allerdings mit großem Erfolg und wie gesagt mit dieser rassistischen zentralen Ausrichtungen gegen die Slowenen, die als innere Bedrohung artikuliert wurden. Und das hat Mussolini sehr genau auf dem Schirm gehabt. Er kannte Triest gut. Er ist da im Ersten Weltkrieg in der Nähe Misonzo eingesetzt gewesen, ist da verletzt gewesen, ist in Triest, nachdem er sozusagen aus dem Dienst wegen seiner Verletzung ausscheiden musste, in Kur gewesen, in Behandlung gewesen. Er hat da auch für die Lokalzeitung einige Artikel verfasst und er hatte guten Kontakt weiterhin zu dieser Region und zu Nationalisten und dann eben auch zu seinem faschistischen Flügel, der da sehr schnell sozusagen in das politische Geschehen aufsteigen konnte, mit Unterstützung von Militär und Polizei und Co. Ja, und deswegen war Antislawismus, also sozusagen Rassismus als politisches Konzept, als Herrschaftsstruktur, für Mussolini von Anfang an ein Faktor. Wie gesagt, er hatte schon antisemitische Äußerungen, Publikationen und dergleichen vorzuweisen. Aber als er Ministerpräsident wurde, hat er dafür gesorgt, dass in der Region Triest das Wahlrecht dahingehend geändert wurde, dass eine Partei im Regionalparlament nur vertreten sein konnte, wenn sie noch in mindestens einer anderen Region vertreten sei. Und er hat eben in Friuli und in der Venezia Giulia, also sozusagen eine Zusammenlegung dieser drei Regionen zu einer Region veranlasst und damit dafür gesorgt, dass Slowenen, die auch in Friuli präsent waren, jetzt in einer Einheitsregion nur noch eben in einem Parlament präsent sind und laut dieses neuen Gesetzes damit eigentlich keine Berechtigung mehr hatten, überhaupt parlamentarisch oder politisch aktiv zu werden. Und das war eine ganz bewusste Isolierung. Und die wurde auch fortgesetzt über die Pflicht, also auch in Gesetzesform für Slowenen, ihre Nachnamen ändern zu müssen, italienisieren zu müssen. Das Schulrecht, der Militärdienst, all diese diskriminierenden Faktoren, die Slowenen, die jetzt in Italien lebten, ja, sich assimilieren zu müssen. Also eine systematische Unterdrückung, die, wie gesagt, auch in den Anfangsjahren mit Toten einherging und die auch einen schnellen slowenischen Widerstand hervorriefen, der im Endeffekt bis zur deutschen Besatzung 1943 in dieser Region aktiv war.
Um diesen autochthonen Charakter der italienischen Rassenpolitik und der Entwicklung dieser Rassenpolitik zu unterstreichen, möchte ich hier noch auf den Kolonialrassismus verweisen. In der nächsten Folge sprechen wir ja über die faschistische Außenpolitik, über die italienischen Kriege während Benito Mussolinis Regierungszeit. Und hier möchte ich eben dieses Kolonialrassismus kurz den Äthiopienkrieg vorwegnehmen, das damalige Abessinien wurde eben im Jahr 1935, 1936 angegriffen und bis zur alliierten Befreiung durch die Italiener besetzt. Und hier wurde während des Krieges, aber auch nach dem offiziellen Kriegsende, ein Genozid verübt. Und die Italiener haben hier eben auch ein Apartheidsregime etabliert und eigene Rassengesetze eingeführt. Am 19. April 1937 wurden die sogenannten Sanzioni per i rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi, also die Strafmaßnahmen für eheähnliche Verbindungen zwischen italienischen Bürgern und Untertanen eingeführt. Die hatten die klare Absicht, eben sexuellen Kontakt zwischen den italienischen Truppen und einheimischen Frauen zu verhindern. Und das reflektierte ganz gut die sich in der Führungsebene des faschistischen Regimes verbreitende Phobie einer vermeintlichen Rassenvermischung. Und das war gleichzeitig auch in der Historiografie so definiert, die Hinwendung zur biologischen Rassenpolitik und damit eben auch eine Aufwertung der verschiedenen Rassentheorien, die nun tatsächlich auch nicht nur fragten, wer sind Italiener, wer sind Angehörige der vermeintlichen italienischen Rasse, sondern wer ist italienischer Staatsbürger und vermeintlich nicht zugehörig zu diesem Rassentypus. Und damit kam es eben auch auf eine Anwendung von Rassentheorien auf jüdische Italienerinnen und tatsächlich zur Differenzierung von Ariern und Nicht-Ariern, die im italienischen Sprachgebrauch genauso bezeichnet wurden. Und 1935 wurde eben eine antifaschistische Gruppe mit antifaschistischen Flugblättern in Italien festgenommen und unter den Aktivisten befanden sich eben auch jüdische Italiener. Und das war für Mussolini der Moment, eben eine groß angelegte und über 2 Jahre andauernde antisemitische Pressekampagne loszutreten, die propagandistisch voll sozusagen ausgeschlachtet wurde und von Judentum als dem Kern des Antifaschismus dargestellt wurde.
Und diese sozusagen dieses Vorgehen, also soziale Ausgrenzung, legislative Ausgrenzung, Rassengesetze, die gab es dann 1938 in vergleichbarer Form eben gegen jüdische Italiener. Und das ist also 3 Jahre später als die Nürnberger Rassengesetze. Aber um es zusammenzufassen, der Rassismus spielte eine wichtige Rolle für Mussolini, der in Teilen der italienischen Historiografie auch als Antisemit bezeichnet wird. Das ist aber eine Mindermeinung. Nichtsdestotrotz ist die herrschende Meinung heute, vor allen Dingen eben durch Michele Safazi und die italienische Historiografie dahingehend klar, dass es einen eigenständigen italienischen Antisemitismus gab, unabhängig von jedem deutschen Einfluss, obwohl, wie gesagt, diese Nürnberger Rassengesetze 1935 3 Jahre früher kamen als die Rassengesetze in Italien 1938 und man da auch handwerklich, was die Paragraphen anbelangt, durchaus schon Parallelen feststellen kann. Aber das ist jetzt insofern nicht überraschend, als dass Antisemitismus natürlich existiert, seitdem es Juden gibt und insofern da auch im katholischen Italien natürlich eine lange Tradition von Antisemitismus besteht, durchaus auch schon von rassistisch konnotierten Antisemitismus, auch trotz dieses liberalen Statuto Albertino von 1848, das eben sozusagen gleiche Rechte und der Religion zugestand. Es gab immer wieder Antisemitismus, auch in Italien, und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass auch sozusagen bei diesen Gesetzen parallel existierten, zumal Italiener einen anderen Ansatz wählten, also es inhaltlich durchaus Unterschiede gab, was nämlich so eine Blutslehre anbelangte. Da ging man bei den deutschen Rassengesetzen wesentlich weiter zurück in den Familienstammbäumen als bei den Italienern. Und es gab jedenfalls anfangs noch die Möglichkeit auch zu konvertieren und damit eben seinen Status als die Judentum angehörige Person auch zu verlieren in Italien. Das änderte sich aber mit dem Kriegseintritt und der fortschreitenden Radikalisierung, wie in 1922 bis 25 noch verhalten war, aber nach der Ermordung Matteottis und Mussolinis Rechtsschwenk und seiner Radikalisierung von 1925 bis 28 dann auch, wie gesagt, institutionell ein Thema war und diese Gesetzesreformen, die Alfredo Rocco durchgeführt hat, waren zum einen dieser Wandel zum korporativistischen Staat, aber eben auch diese rassistische Transformation, die eben wirklich im Sinne Mussolinis war, den faschistischen Menschen schaffen zu wollen. Italiener sollten Faschisten sein. Italiener gleich Faschist. Das war sein Ziel und das bedeutete sozusagen Verfügungsmasse für den Staat irgendwie kreieren zu wollen. Und auch da sind wir jetzt bei einem Thema, das nicht sozusagen auf Mussolini begrenzt ist, sondern wir haben dann seit Beginn des Jahrhunderts eben eine internationale Eugenikbewegung, die sich auch auf internationalen Konferenzen traf. Und da spielten Italiener eine führende Rolle. Und es gab zum Beispiel mit Giuseppe Sergi schon Anthropologen in Italien, die vor allen Dingen im Kontext des Weltkrieges, des Ersten Weltkrieges, im Sinne der Eugenik eben eine Verbesserung des Erbmaterials sozusagen im Namen des Staates anstrebten, eben um diese große Zahl gestorbener junger Männer ausgleichen zu können, um sozusagen eine gesunde Gesellschaft etablieren zu können. Das hatte natürlich auch humanistische Aspekte, was Hygiene, Kindstod, Krankheiten und dergleichen anbelangte. Aber es hatte vor allen Dingen eben auch dieses Ziel, im aufkommenden Nationalismus und der Konkurrenz der Völker und eben dann auch mit Blick auf Kriege sozusagen gesunde Gesellschaften, gesunde junge Männer, wenn man es vereinfachen will, eben an menschliche Verfügungsmasse haben zu können. Und diese Eugeniker waren eben schon soweit auch in Staatskreisen erfolgreich, auch in Italien, das ist auch schon vor Mussolinis Regierungsantritt, Hygieneinstitute und Institute gegen oder zur Verhinderung geistigen Schwachsinns gab. Und da war Sterilisation schon früh ein Thema, das auch, wie gesagt, in Frankreich, in den USA, aber auch in Deutschland nicht unbekannt war. Also Mussolini hatte Gobineau gelesen und ihm war das nicht unbekannt. Und deswegen hat er auch eben über sein Ziel, möglichst die ganze italienische Bevölkerung in sein faschistisches System einspannen zu können, natürlich auch eben diese rassenideologische Komponente im Blick gehabt. Und Alfredo Rocco hat dementsprechend 1926 Gesetze erlassen, die eben ein Bevölkerungswachstum zum Ziel haben sollten. Und das ging einher mit ganz konkreten Gesetzen zum Mutterschutz, die eben in, ja, eine Mutterschutzbehörde gipfelten, die innerhalb weniger Jahre über das ganze Land verteilt mehrere 10.000 Ableger hatte. Und zwar in einem aus heutiger Perspektive modernen Sinne, nämlich dass in großen Fabriken ja Kinderbetreuung stattfand, dass Mütter zur Arbeit kommen und ihre Kinder dort ablegen konnten. Das hatte aber auch viel damit zu tun, dass dann Frauen, die schwanger waren, ärztliche Begleitung am Arbeitsplatz erfahren konnten, die Rückzugsräume bekamen. Es gab ärztliche sozusagen Versorgung, aber auch die Hygienemaßnahmen wurden verbessert. Insgesamt steht der Faschismus ja auch für einen architektonischen Umbruch, der einerseits natürlich sagen in Stein gemeißelte neorationalistische, neoklassizistische und rationalistische Architektur prägen sollte und damit eben auch einen ganz klaren sozusagen Wandel zum klassischen Italien, zu den Kleinstädten, zu den wuseligen Altstädten bedeutete. Die wurden teils großflächig abgerissen und mit großen kubischen imperialen Bauten, Verwaltungsgebäuden versehen. Und in diesem Zuge wurden aber auch Kanalisationen angeschafft. Gab es Elektrizität, gab es Wohneinheiten, die eigene Toiletten, eigene Waschbecken hatten, also ganz anders als vorher, ohne Kanalisation, mit mangelndem fließendem Wasser etc.
Mussolinis Ziel war es, die 40 Millionen Bevölkerung in kürzester Zeit auf 60 Millionen zu steigern.
Es gab auch dann ein Immigrationsverbot. Die Ausreise aus Italien, vor allem in den USA, das war ja lange beliebt, aber auch aus der Not der wirtschaftlichen Situation heraus, ein Zwang, also keine fröhliche Entscheidung für einen Neuanfang. Und diese Gesetze zielten also auf ein Bevölkerungswachstum, aber auch auf eben die Kreation dieses faschistischen Menschen aus der Reporte. Das war Mussolinis Traumvorstellung. Insofern kann man sagen, dass also dieser Weg zur Radikalisierung, zum Umbau des Systems, auch gleichzeitig mit den rassenbiologischen Komponenten einhergeht. Also das ist, finde ich, ganz zentral. Es geht nicht nur darum, dass der Faschismus eine Bewegung war, Ideologie war, sondern eben auch ein Staatssystem, ne, das diese Ideologie transportierte. Und das konnte Mussolini institutionell weit vor dem Deutschen Reich und als ganz klare Vorlage für alles, was danach im Dritten Reich kam, schon seit 1922 sukzessive mildere Form etablieren und bis 1928, wo dann wirklich also das Einparteiensystem durchgesetzt wurde und der Großrat, der faschistische, als das zentrale Staatsorgan mit Mussolini als Chef etabliert wurde. Das war also eine ganz zentrale Komponente. Faschisten hatten in Mussolinis Vorstellung eine gewisse Physiognomie. Sie sollten vor allen Dingen abgehärtet in faschistischen Organisationen großgezogen auf die faschistische Ideologie, auf ihn als Führer, als Duce ausgerichtet erzogen werden und sein Anspruch, die ganze Gesellschaft erfassen zu wollen, artikulierte sich dann eben auch in der Gründung zahlreicher faschistischer Institutionen, wie zum Beispiel, also 1919 gab es schon den faschistischen Studentenbund und dann kamen eben diese Jugendorganisationen hinzu, der faschistische Frauenbund, Dopo Lavoro, das quasi dem Kraft durch Freude, ja, dem dann kopierten Kraft durch Freude-Konzept entsprach, also groß angelegt Ferien, Freizeitprogramme unter seiner faschistischer Führung. Und das waren alles Aspekte einer Totalisierung, die ja relativ linear stattfanden, wenn auch immer aus Warte dieses opportunistischen Mussolinis, der teils gedrängt, teils die Zeichen der Zeit erkennend agierte, wenn es notwendig war, um vor allen Dingen seine eigene Macht zu etablieren, aber dann eben auch dieses faschistische System als dritten Weg auf internationaler Bühne zu etablieren. Und dass sich in verschiedenen anderen Staaten dann faschistische Regierungen etablierten, hatte ja vor allen Dingen auch erstmal damit zu tun, dass der Faschismus als Konzept und Mussolini als Protagonist international so bekannt geworden ist, dass auch in entweder jedem europäischen Staat, aber auch weltweit in vielen Staaten sich faschistische Bewegungen gründen, die eben an diesem Modell orientiert waren. Und das hat ganz viel eben mit diesem Führungsanspruch Mussolinis zu tun, der das heute vor allen Dingen aus deutscher Perspektive oft belächelte Radikale des italienischen Faschismus abspricht. Und das macht aus meiner Perspektive, und da sind wir wieder bei diesen Antagonisten, bei diesem Anachronismus, das macht einfach keinen Sinn, wenn man 1922 anfängt und nichts aus dem heute rückblickend die Shoah, das Jahrhundertverbrechen des Dritten Reiches und eben den Unterdrückungsapparat, Gestapo, SS, wenn man all das im Blick, ja, das steht auf Frage, die Verantwortung, die deutsche Dimension, der Weltkrieg, die Opfer. Und das ist was Mussolini 1922 natürlich nicht im Blick hatte, sondern es ging um diese Etablierung der eigenen Macht, die Etablierung des dritten internationalen Weges, und um sozusagen Popularität des Faschismus, der als Exportmodell tatsächlich also Italiens Beitrag zum 20. Jahrhundert war. Und insofern ja, kann man die Entwicklung 1922 bis 1928 durchaus auch Errichtung der faschistischen Diktatur als Totalisierung des italienischen Systems verstehen.
Sie haben jetzt ganz viel von den Unterdrückungsmaßnahmen erzählt, also dem Acerbo-Gesetz, der Matteotti-Krise und auch von Mussolinis Plänen für die Italiener, sie zu Faschisten zu machen. Erstmal andersrum gefragt, wie viele Italiener wollten denn tatsächlich Mussolini? Wie viele wollten denn Faschisten werden? Und im Gegenzug, wie viel Widerstand gab es denn in diesen ersten Jahren gegen die Einrichtung des faschistischen Systems?
Widerstand, es spielt natürlich eine Rolle. Aber tatsächlich kann man von einem bewaffneten Widerstand erst ab dem Zeitpunkt der deutschen Besatzung am September 1943 sprechen. Ich habe den slowenischen Widerstand im Nordosten Italiens erwähnt. Die Tigre ist eine der bekanntesten Gruppen, die da aktiv war und dann auch mit Unterstützung Titos. es schaffte, vor allen Dingen auf kultureller Ebene, das slowenische Erbe zu bewahren und dann eben, wie gesagt, mit der deutschen Besatzung auch im bewaffneten Kampf aktiv war. Ansonsten aber ist tatsächlich diese, ja, ich kräme mich ein bisschen vor dem Wort, weil es wieder diesen Vergleich evoziert, aber diese Gleichschaltung der Gesellschaft tatsächlich ein Erfolg dieser Indoktrinierung des Systems durch Mussolini und die Faschisten. Ich habe vorhin kurz gesagt, wie schwach, also zahlenmäßig, die Faschisten noch 1919 aufgestellt waren mit knapp 900 Mitgliedern und dass man dann Ende 1922 schon 250.000 Mitglieder hatte. Und diese Zahlen kletterten im Endeffekt, wenn man so will, auf fast die Hälfte der italienischen Bevölkerung nach oben. Also was jetzt Mitgliedszahlen in faschistischen Institutionen anbelangt.
Die Anzahl der Mitglieder in der faschistischen Partei, dem Partito Nazionale Fascista, kurz PNF, stieg dann bis 1939 auf 6 Millionen an. Tatsächlich waren von 44 Millionen Italienerinnen zu diesem Zeitpunkt fast 22 Millionen in faschistischen Institutionen organisiert oder eingeschrieben.
Also nicht nur in der Partei, sondern auch in dieser Jugendorganisation, in der Studentenorganisation, in diesem Dopolavoro. Es gab also im Endeffekt eine große Partizipation. Der Verwaltungsapparat ist der gleiche geblieben. Es wurde dann sukzessive eben auch die Verpflichtung der Partei einzutreten eingeführt für Staatsbedienstete. In späterer Zeit wurde auch der römische Gruß verlangt. Aber eine Opposition in der Form, wie sozusagen wie die Sozialisten auf die Straße gingen, mit Streiks kämpften und die Faschisten herausforderten, die gab es nicht mehr. Die ist wirklich durch dieses kooperativistische System und die Eingliederung der Gewerkschaften in den Faschismus als Staatswirtschaft, wenn man so will, dahingeschmolzen. Und der Unterdrückungsapparat ist auch in kurzer Zeit omnipräsent geworden. Also 1926 gab es, zwei Attentatsversuche auf Mussolini, insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 auf ihn. Und das waren gleichzeitig die Momente, also vor allem 1926, in denen Mussolini eben direkt gegen die Opposition vorging. Aber auch da muss man sagen, es wurden ja diese Tribunale Speciale eingerichtet, also Sondergerichte, die aus Faschisten und Militärs zusammengesetzt wurden und die eben abseits der, ja, etablierten judikative Urteile vollstrecken konnten und groben Fällen eben auch die Todesstrafe vorsahen. Das ist aber quantitativ wirklich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Nationalsozialismus zum Beispiel oder auch mit dem Stalinismus. Wir haben da, also ich habe jetzt tatsächlich keine Zahlen, aber wirklich wenig. Wohingegen man jetzt zum Beispiel für diese Phase der, wenn man es so bezeichnen will, Machtergreifung für Italien feststellen kann, dass mit über 1000 Getöteten also wesentlich mehr Personen starben, als das jetzt in Deutschland der Fall war. Entscheidend ist einfach, dass der Unterdrückungsapparat einerseits sehr effizient war. Also wir haben dann nach der Matteotti-Krise wirklich die großflächige Zensur. Und das heißt, Zeitungen passten sich dem Regime an, es wurde Druck ausgeübt, oder die wurden, wenn es sozialistische oder vermeintliche antifaschistische Organe waren, einfach geschlossen. Dann gab es in den Postämtern immer sozusagen eigene Büros von Angehörigen der Geheimpolizei, der OVRA, gegründet wurde und die da also die Post kontrollierten. Es gab mobile Einheiten, zivil, die durch die Straßen gelaufen sind und eben darauf auf Gespräche, Alltagsgespräche achteten und Personen wirklich auch in Haft nahmen, mit aufs Revier zu verhören nahmen. Und das war durchaus also präsent. Und Teil dieses Unterdrückungsapparats war vor allen Dingen eben auch ja, die Polizei. Wir haben da Arturo Boppini als italienischen Polizeichef, der seit 1926 eben aktiv war und die OVRA, also diese Organisationen, die Vigilanza Repressione del Antifascismo, also die Organisation oder Schutzorganisation zur Unterdrückung des Antifaschismus, eine antifaschistische Geheimpolizei. Und die hatte im Laufe der Jahre bis 1943 100.000 politische Verdächtige sozusagen ihrem eigenen entwickelten Karteikartensystem Und davon sind ungefähr 17.000 auch im Sinne des Landes verbannt worden oder auf Gefängnisinseln gelandet. Und diese italienische Polizei, insbesondere durch die Opfer, galt auch als die modernste Europas. Es gab ja diese internationalen Polizeitreffen und da waren Italiener immer der Stand der Dinge, was das Karteikartenlesen, Fingerabdrucktechniken, erkennungsdienstliche Fotografien, Telekommunikation, die eigene Personalstruktur, die Dienstränge, die Aufstiegsmöglichkeiten, den Überwachungsstaat kurzum, was das anbelangte. Und da haben auch die Deutschen, also sagen wir mal, Burkini hat die Gestapo anfangs belächelt und war auch nicht wild, auch ein deutsch-italienisches Polizeiabkommen, das dann aber 1936 geschlossen wurde. Und Himmler war ein absoluter sozusagen Bewunderer auch der italienischen Polizei und Burkinis im Besonderen. Und diese Abkommen von den deutschen und italienisch-faschistischen und der deutschen nationalsozialistischen Polizei hat auch wirklich auf europäischer Ebene Vorbildcharakter gehabt. Also die Franco-Polizei hat sich komplett an diesem Modell ausgerichtet und mit der zunehmenden Dominanz des Dritten Reiches hat Himmler auch versucht, eben diese internationalen Polizeitreffen zu nutzen, um den deutsch-italienischen Standard durchzusetzen, vor allen Dingen auf Grundlage eben eines europäischen Antikommunismus, der in diesen, ja, in der Zwischenkriegszeit durchweg national-konservativen, autoritären und eben auch faschistischen Staaten wirklich ein zentrales Thema war. Und es gab dann erkennungsdienstlichen Austausch von Verdächtigen, die jetzt durch dieses deutsch-italienische Polizeiabkommen zum Beispiel auch entgegen des internationalen Rechts Verhaftungen und Überführungen in das andere Land, also kurz um Verschleppungen, erlaubte. Und das betraf dann nicht nur Antifaschisten, sondern vor allen Dingen eben auch deutsche Juden, die in Italien lebten, die dann teilweise eben von der italienischen Polizei und Deutschen ausgehändigt wurden. Und dieses Abkommen, ja, 36 ist ja auch das Jahr, in dem Mussolini sozusagen die deutsch-italienische Achse verkündete. Also ein Moment, in dem, sagen wir mal, das erste Treffen zwischen Hitler und Mussolini fand 1934 statt. Und vorher hat Mussolini das immer sozusagen verhindert. Er wollte Hitler nicht treffen. Er hat den nicht für ernst genommen, erst mit seinem Regierungsantritt 1933 und dann auch mit dem rasanten sozusagen Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung und Gleichschaltung. Also ich sage es nochmal, kein Wunder, wenn man sozusagen eine gute Vorlage hatte. Und dieses Bündnis, das basierte vor allen Dingen darauf, also es war ja kein Vertrag, 1936, die Achse Berlin-Rom, die unterschrieben wurde, sondern es war ja dann nur diese Feststellung Mussolinis, der in der Rede eben von dieser Achse gesprochen hat. Und die basierte vor allen Dingen darauf, da gibt es eine sehr schöne Arbeit von Nils Fehlhaber zu, die persönlichen Kontakte der Protagonisten beider Bewegungen aufrechtzuerhalten, beziehungsweise in Schwung zu bringen. Das heißt, vor allen Dingen in Deutschland, in diesem polykratischen System des NS, war es mit viel Prestige verbunden, wenn man italienische Kolleginnen hatte, beziehungsweise zu Amtskollegen, Ministerinnen, ja, also nur Ministern auf faschistischer Seite direkten Kontakt hatte. Und das war sozusagen laut Fehlhaber, und das ist eine wirklich gute Analyse, der Kitt der Achse, wenn man so will, diese persönlichen Beziehungen, vor allen Dingen auf dieser Ministerialebene, vor allen Dingen eben auch auf Ebene des Auswärtigen Amtes und des Außenministeriums in Italien und der beiden Propagandaministerien. Und da war man eben in der Lage zu zeigen, dass man eine moderne Bewegung ist. Ja, man kam nicht in Zug wie damals mit riesen Entourage und roter Teppich und die halbe Stadt war da, sondern man flog im Flugzeug, vielleicht sogar selbst als Pilot. Und es gab keine offiziellen irgendwie Vertragsunterschriften in großen Sälen mit einem vorbereiteten Tisch, sondern man ging gemeinsam auf die Jagd. Das lief alles unter der Hand. Es gab ein paar Pressefotos und traf mögliche Vereinbarungen. Und auf diesem Level sozusagen wurde die Achse vorbereitet. Und das ist sozusagen auch der Moment, in dem sich dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis langsam umzudrehen beginnt. Also bis zum Einmarsch in Polen ist Mussolini wirklich darauf bedacht, als Vater des Faschismus diese Führungsposition auch international sozusagen weiter vertreten zu können. Und die italienische Polizei, Arturo Bocchini, war eben, ja, ebenfalls zentraler Faktor, wiederum sozusagen ein Modell, das in Deutschland auf Interesse stieß und Ausdruck für eben das totalitäre Regime in Italien, also für den Unterdrückungsapparat. Also Ihre Frage bezüglich Widerstand in Italien kann man also, ja, grob würde ich sagen, verneinen. Einerseits wegen dieses Unterdrückungsapparats, was ich gerade aufgeführt habe, mit Zensur, Polizei etc. auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben den Zuspruch, den eben das faschistische Regime erhielt durch auch vor allem diese Jugendorganisation, verbilligte Freizeitfahrten, diesen dritten Weg. Italien kam auch relativ gut durch die Weltwirtschaftskrise, also war natürlich nicht genau wie die anderen Länder, aber hatte einfach durch diesen ausgeglichenen Haushalt und eine starke Industrialisierung einfach einen tatsächlichen, ja, wenn man so will, Aufschwung erlebt. Also die Anzahl der Landarbeiter im Vergleich zu diesen urbanen Arbeitern schon nach unten. Und ja, das sind also Aspekte, die einen Widerstand gegen das System sicherlich erst relevanter werden lassen mit den antisemitischen Rassengesetzen. Das war dann kein militanter Widerstand, aber schon ein auch jüdisch-italienisch, ja, organisierter Versuch, diesen Gesetzen zu widerstehen. Und dann natürlich mit dem Kriegseintritt, der nicht populär war 1940, aber Italien ja dann auch sozusagen der Gewinnerseite stehen ließ. Aber mit fortschreitendem Krieg wurde vor allem also die wirtschaftliche Situation und auch die Lebensmittelversorgung in Italien zunehmendes Problem, weshalb also auch die Popularität Mussolinis stark zu leiden beginnt, vor allen Dingen auch mit den Bombenangriffen, den ersten auf Italien und dann eben mit der deutschen Besatzung ab 1943. Ein Widerstand, der ja mit fast 200.000 Bewaffneten, also überhaupt kein Vergleich zu einem vermeintlichen deutschen Widerstand da, den es in dieser Form einfach nicht gab. Und deswegen, also kann man schon von einer hohen Zustimmungsquote der Bevölkerung für das faschistische System, für Mussolini ausgehen. Also Widerstand in der Form existierte nicht. Tatsächlich heißen da auch die Jahre 1929 bis 1934, wenn man so gewisse Einteilungen vornehmen will, die Jahre des Konsenses, also 22 bis 25, Marsch auf Rom, Fortführung des parlamentarischen Systems, dann mit der Matteotti-Krise ab 25 bis 29, quasi Errichtung der faschistischen Diktatur. Und dann 29 bis 34 gab es diese Jahre des Konsens, eben weil es keine politische Opposition gab oder kaum. Es gab keine freien Wahlen mehr. Es gab aber eine Passivität der Bevölkerung. Ich habe es gesagt, die Staatsbediensteten wurden zu Parteimitgliedern. Wir haben 2,5 Millionen Parteimitglieder. Dann der Faschismus wurde aufgrund der Maßnahmen Mussolinis der Institutionalisierung eben zu einer Art Staatskult, zu einem dritten Weg aufgebaut. Es wurde eine Art bürgerliche Religion, auch wenn diese dann 1932 formulierte faschistische Doktrin schwammig blieb. Es wurde aber zu einer Art religiösen Lebensauffassung, die eben alle Facetten bedienen sollte. Und zudem übernahm der Faschismus jetzt auch unter Bottai und dem Abkommen des Staates mit der katholischen Kirche, die Lateranverträge 1929 und die Anerkennung der Kirche, die aus ihrer Isolation herausgeholt wird, und umgekehrt auch der italienische Staat. Die haben dann wiederum auch Vorbildcharakter für Deutschland später. Aber seit 1929 gibt es eben diesen Schulterschluss mit der Kirche, aber 1932 dann eben auch die Lösung des parallel laufenden Konflikts, nämlich für die Frage der Jugenderziehung. Und die katholische Aktion, diese katholischen Jugendgruppen werden aufgelöst, sind mehr als 1 Million Mitglieder. Und die Kirche kriegt natürlich Kompensation, aber Jugenderziehung ist jetzt faschistische Angelegenheit. Das heißt, der Zuspruch für das Regime wächst eben auch durch diese Jugend- und Schul- und Studentenbewegungen. Und dann ist natürlich als nächster Punkt dann die Außenpolitik ein Thema. Aber da werde ich später drauf kommen. Klar ist auf jeden Fall, dass Mussolinis System in einem steten Wandel vollzogen war. Er sich von festen Weggefährten, die eben dieses System mit auf den Weg gebracht haben, trennten, zum Beispiel von seinen Generalsekretären. Mussolini hatte zeitweise selbst 8 Ministerien inne. Ein richtiges Außenministerium etablierte sich erst mit Graf Ciano 1936. Alfredo Rocco, den ich gerade nannte, Justizminister, von dem hat er sich getrennt. Also die Herrschaftselite und andere Protagonisten, zu denen man hätte irgendwie als Bevölkerung Sympathie etablieren können, die wurde von Mussolini bewusst steht ausgetauscht, damit eben auch der Fokus auf ihn als einziger Konstante besteht. Also um es abzurunden, wir haben diese Jahre des Konsens, wir haben keinen Widerstand und der Faschismus als politische Religion und Mussolini als der Duce ist schon so weit etabliert, dass wir hier sozusagen eine Diktatur haben mit hohen Zustoßwerten. Thank you.